Wir haben in Epheser 5, Vers 21 einen Vers gefunden, wo es darum geht, dass wir uns gegenseitig unterordnen sollen, dass wir einander dienen sollen.
Also mir wird es reichen, wenn du dich unterordnest.
So geht es mir auch. Es wäre schön, wenn du einfach machst, was ich will. Super. Geliebtes Leben.
Alles, was deine Ehe besser macht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geliebtes Leben. Alles, was deine Ehe besser macht. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben auch heute ein, glaube ich, ganz spannendes Thema.
Ja, wir lieben Ratgeberbücher. Markus, du liest die reihenweise, ne? Immer wieder sehe ich einen auf deinem Schreibtisch liegen. Als Journalist ist das natürlich sowieso was ganz Natürliches. Ich liebe auch Ratgeber, aber ich habe ein Lieblingsratgeberbuch. Und das wird euch vielleicht verblüffen, weil mein Lieblingsratgeber ist die Bibel.
Ja, nicht nur deins. Also ich finde das auch spannend, wobei die Leute immer wieder verblüfft sind, wenn sie merken, das Buch ist uralt, die Bibel, aber hat so viel Weisheit und so viel durchtragende Gedanken, die auch für uns heute spannend sind. Also es ist kein Zufall, dass die Leute auch heute gerne in der Bibel lesen und da Nektar rausziehen für ihr Leben.
Ja, genau. Und da ist so viel Gutes für gute Umgangsformen. Da ist so viel von Liebe die Rede. Da ist so viel psychologische Wahrheit und Weisheit drin, dass wir dachten, wir machen eine Folge Bibelhacks für deine Ehe.
Genau, da haben wir uns ein paar rausgesucht, von denen wir denken, dass sie besonders hilfreich sind. Das ist auch ein bisschen unsere Erfahrung und deine als Therapeutin allzumal. Und wollen euch 5 dieser Hacks präsentieren, die aus dem alten Buch der Bibel direkt in unsere Zeit hineinsprechen.
Unser erster Punkt, der kommt gleich aus dem Anfang der Bibel, aus Genesis 2, also das erste Mosebuch, Genesis 2, Vers 24. Und da ist davon die Rede, dass wir einen Bund eingehen miteinander, dass wir uns verbünden in der Ehe.
Ja, das heißt ja, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, wird seine Frau anhängen, die beiden werden ein Fleisch sein. Und das macht ja doch sehr radikal deutlich, dass hier was Neues beginnt. Ein Bund ist auch besonders spannend auf diesem sozialen Hintergrund, wo Familie alles ist, dass da steht, Vater und Mutter verlassen, ist ein Wahnsinnsschritt. Übrigens ein Schritt, den heute auch nicht alle hinkriegen.
Ja, allein da würde es schon so viel drinstecken, ja. Allein in diesem Verlassen. Wir wollen uns heute ja auf den Bund konzentrieren. Aber tatsächlich dieses, dass ich mich nicht mehr bestimmen lasse von dem Denken meiner Eltern oder von den Regeln zu Hause, dass ich auch wirklich mit meinem Partner zusammenlebe und nicht irgendwie mich noch einkuschle zu Hause. Das ist schon was ganz Wertvolles. Aber uns geht es heute vor allem darum, dass wir eine Einheit werden. Wir zwei werden ein Wir. Wir sind nicht mehr nur Markus und Susanne, sondern wir sind Ehepaar Mockler, ne?
Ja, und das ist auch radikal. Das eine hängt wahrscheinlich mit dem anderen zusammen. Leute, was ist das für ein Schritt zu sagen, ich lasse mich total auf einen anderen Menschen ein und teile mit ihm mein Leben. Also eins sein, ein Fleisch sein, ist natürlich erstmal eine Anspielung auf Sex, aber geht doch sehr viel weiter. Diese Einheit umfasst eigentlich alle Lebensbereiche. Und es macht wahrscheinlich auch manchen Angst, so diese Sorge, kann ich noch ich sein? Verliere ich meine Individualität? Ist alles nur noch auf den Partner ausgerichtet?
Unbedingt. Das ist fast schon bedrohlich, die Angst vor der Verschmelzung, vor dem Ich-Verlust. Ne? Deshalb, wir sagen das oft so, wir bleiben natürlich zwei eigenständige Persönlichkeiten. Wir bleiben auch zwei Menschen, die ihre eigenen Bedürfnisse haben, die ihre eigenen Hobbys haben, die vielleicht auch mal Zeit für sich brauchen. Aber da ist eine krasse Überschneidungsmenge zwischen uns, eine krasse Verbindung, die uns doch zu einer Einheit macht.
Und dieses Commitment, das braucht es wirklich für eine gute Ehe. Da steigen manche auch zu schnell wieder aus und machen ihr Ding. Also ich nenne mal ein Beispiel, ohne da jetzt eine Regel draus machen zu wollen für euch, aber wo wir das immer wieder sehen, Commitment zum Beispiel bei den Finanzen. Also wir kennen wirklich manche Paare, die finanziell schwer zueinander finden. Die haben getrennte Konten, die haben genau ausgemacht, du bist für die Miete zuständig, ich für die Lebensmittel und so weiter. Wenn es eine Arbeitsteilung ist und beide damit glücklich sind, wir haben da kein Problem damit. Aber wir spüren bei manchen Paaren, dass es auch so ein Vorbehaltsdenken ist. Kann ich der Person wirklich in allem trauen? Ist es nicht besser, dass ich noch meine Pfründe so ein bisschen für mich behalte? Bin ich da nicht auch sicherer für die Zukunft, falls es mit uns doch nicht so klappt? Und da verstehen wir die Bibel so, all in, geh rein, ihr habt alles zusammen. Ihr müsst dann sicher manchmal Dinge aushandeln, das gehört dann dazu. Mhm. Aber eins sein und dann doch wieder alles Mögliche trennen, das macht keinen Sinn.
Könnte man fast sagen, wir sind sowas wie eine Firmengründung jetzt. Wir haben eine Holdinggesellschaft.
Eine Gesellschaft, ja.
Die Holdinggesellschaft deines Lebens ist deine Ehe. Und das ist was, wo man wirklich alles hinein investiert und wo man auch sagt, das ist, da bringe ich mich ein, da halte ich auch dran fest. Gerade in Krisen werde ich alles tun, um diese Gesellschaft nicht bankrott gehen zu lassen, oder?
Ja, aber das ist ja ein lustiges Bild, sehr unromantisch. Wir sind eine Firma, aber stell dir mal vor, wir wären eine Firma. Wie würde man die leiten? Da würde man ja, also ich bin noch Geschäftsführer von einer gemeinnützigen GmbH. Wir haben Aufsichtsratssitzungen, wir haben Gesellschafterversammlungen, solche Dinge. Müssten wir beide als Inhaber unserer eigenen GmbH, vielleicht sind wir auch gemeinnützig, müssten wir da nicht solche Meetings haben, regelmäßig zusammensitzen und sagen, was ist der Stand der Dinge? Es können Finanzen sein, es können unsere Projekte sein, wie wir wohnen mit den Kindern. Also so eine Art wöchentliches vielleicht oder monatliches Firmenmeeting, wo wir sagen, das ist jetzt mal die Bestandsaufnahme, da stehen wir, wir wollen eins sein, wie können wir das besser leben?
Klar, und das machen wir ja auch. Wir setzen uns immer wieder hin und reden über gewisse Dinge in unserer Beziehung, was läuft gut, was läuft nicht so gut, wo müssen wir vielleicht nachbessern, wo brauchen wir vielleicht gerade Hilfe von außen. Wir machen das schon. Und das wäre auch unsere Empfehlung an euch, dass ihr sagt, wir machen unser wöchentliches oder monatliches Ehe-Meeting, wo wir mal gucken, was läuft gerade gut, was läuft nicht so gut, was wollen wir verbessern, wo wollen wir vielleicht neu investieren, wo wollen wir vielleicht auch neue Projekte angehen, wo brauchen wir vielleicht mehr, wieder mehr Leben miteinander, wo fehlt uns die Beziehung gerade, wo ist unser Bund gerade nicht so fest? Da kann man drüber reden und kann Lösungen finden und Strategien entwickeln.
Und das wäre vielleicht der Test für eure Einheit, dass ihr euch fragt, wo haltet ihr Einheit zurück? Wo grenzt ihr euch doch wieder auf eine Art und Weise ab, wo ihr denkt, oh, ganz optimal ist es nicht? Oder wo ihr denkt, wenn der Partner sich genauso abgrenzt, dann kommen wir da irgendwie nicht zusammen. Also das könnte die Vorbereitung für dieses Meeting sein. Und damit könnt ihr den Bund auf jeden Fall stärken, wenn ihr wirklich wieder all in geht und sagt, wir haben einen Bund geschlossen, wir haben uns aufeinander eingeschworen und das wollen wir jetzt auch durchhalten, gerade in den kritischen Zeiten.
Wenn ich es nochmal so geistlich beleuchte, dann würde ich sagen, also unser Bund, den haben wir miteinander besiegelt, aber nicht nur wir, sondern wir haben ihn auch vor Gott und den Menschen besiegelt. Für uns war das ganz wichtig und das ist auch für uns immer wieder so der Bezugpunkt, wo wir sagen, Gott wollte unsere Ehe und er segnet unsere Ehe und er möchte auch uns helfen, wenn es gerade schwierig wird.
Ja.
Da bin ich sehr dankbar.
Gut, das war Hack Nummer 1. Kommen wir zum Hack Nummer 2. Der bezieht sich nun auf einen Bibelvers aus dem Neuen Testament, sehr berühmt, das sogenannte Hohelied der Liebe aus dem 1. Korintherbrief, wo Paulus ganz viel schreibt, was wahre Liebe und richtige Liebe ausmacht. Und ich zitiere mal nur ganz kurz, da heißt es, die Liebe ist langmütig, sie ist freundlich, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Also sehr, sehr anspruchsvoll. Ist das eure Vorstellung von romantischer Liebe?
Das ist eigentlich die göttliche Agape-Liebe, die hier besprochen wird. Ne? So ist Gott. Er ist geduldig, er vergibt, er wendet sich uns unbedingt, bedingungslos zu. Und eigentlich ist es ein Loblied auf die göttliche Liebe, ein Danklied auch an Gott, dass er so treu und beständig ist und zugleich aber natürlich auch ein Vorbild für uns, wie wir leben sollen. Und wir haben ein völlig anderes Bild eigentlich von Liebe. Liebe muss knistern, Liebe muss brennen. Also brennen tut diese Agape-Liebe in gewisser Weise auch, aber sie muss irgendwie spannend sein, sie muss so erotisch sein auch. Das sicher auch, das sehen wir auch in der Bibel, dass Gottes Liebe auch eine fast erotische Liebe ist, eine brennende Zuwendung. Aber Liebe, die gerade dann, wenn es schwierig ist, durchhält, die dranbleibt, die vergibt, wenn Schuld passiert ist, das ist schon eine andere Liebe als die, die wir oft leben. Wir lieben, solange es nicht wehtut. Wir lieben, solange es angenehme Gefühle macht. Aber diese Liebe zeigt uns eigentlich ein Bild von der Liebe, die gerade in schwierigen Zeiten da ist.
Ich finde, das Wort Liebe ist ziemlich sinnentleert in unserer Zeit, weil sie wirklich nur noch auf diese Gefühlsebene geht. Ich liebe dich heißt eigentlich nur, ich fühle mich gut in deiner Gegenwart. Ja. Aber das ist was ganz anderes als echte Liebe, die durchhält, die sich durchbeißt, die Schwierigkeiten auf sich nimmt, die Opfer bringt. Und auch das ist so ein bisschen eine Frage an uns selber, wie lieben wir tatsächlich, lieben wir brennend mit aller Hoffnung, mit allem Glauben, auch mit der Geduld, die alles erträgt. Ich glaube, da kommen wir oft an unsere Grenzen, also ich glaube, wir beide sind schon oft an unsere Grenzen gekommen. Und insofern ist es schon ein guter Punkt, sich mal daran zu erinnern, ich habe Liebe versprochen, aber suche in der Ehe dann oft doch nur das meine, dass es mir gut geht, dass meine Wünsche erfüllt werden. Und das reicht für eine richtig gute Ehe nicht.
Ja, wie kann ich so leben, dass ich dranbleibe? Der Gottman hat mal gesagt, wir müssen eigentlich so ein 5:1, also John Gottman, unser Lieblingspaartherapeut, der hat mal gesagt, für eine negative Bemerkung oder irgendwas, was Dummes zwischen uns passiert, müssen eigentlich 5 positive Aktionen kommen, 5 Ermutigungen, 5 Bestärkungen, damit das sich die Waage hält. Tatsächlich sind wir aber im Alltag oft so am Nörgeln und am negativ miteinander, am Abwenden. Und da mal drüber nachzudenken, merkt man das eigentlich, dass ich die Liebe, die ich dir versprochen habe in unserem Bund, dass ich die auch wirklich leben möchte, dass ich da auch was dafür tue, dass ich investiere? Oder bin ich eher so da, ja, jetzt mal erstmal du, dann können wir mal sehen.
Ja. Also ein kleiner Tipp, schlagt mal hinten in der Bibel den 1. Korintherbrief auf, Kapitel 13. Lest mal die Verse, was Paulus über die Liebe schreibt. Und das könnt ihr wirklich mal 1:1 auf eure Ehe ansetzen und sagen, das soll mal der Maßstab sein. Und dann, ja gut, wie langmütig, wie geduldig bin ich eigentlich? Wie freundlich bin ich meinem Ehepartner gegenüber? Was ertrage ich? Habe ich Hoffnung für uns oder gehe ich davon aus, es geht sowieso alles in Bach runter? Also es ist ein super, es ist wie eine Checkliste eigentlich für meine eigene Liebe. Und von daher lohnt es sich wirklich, sich über diesen Bibelvers Gedanken zu machen und ihn auf die eigene Ehe zu übertragen.
Und gehen wir weiter zum nächsten, zum dritten Bibelvers, den wir so als Bibelhack für eure Ehe ausgesucht haben. Wir haben in Epheser 5, Vers 21 einen Vers gefunden, wo es darum geht, dass wir uns gegenseitig unterordnen sollen, dass wir einander dienen sollen.
Also mir wird es reichen, wenn du dich unterordnest.
So geht es mir auch. Es wäre schön, wär wenn du einfach machst, was ich will. Super. Aber der gegenseitige Dienst, wir würden sagen, so ein Tanz miteinander zwischen mal für ich, mal fürst du, mal darfst du bestimmen, mal darf ich bestimmen. Da steht, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi.
Und dieses Unterordnen ist eigentlich echt ein ganz spannendes Denken, das in der modernen, wie sagt man da, Leadership-Wissenschaft oder in dem, was an der Management-Theorien verbreitet wird, wieder ganz populär geworden ist. Es nennt sich dann Servant Leadership, also dienende Leitung, und sagt, ein Chef soll eigentlich nicht herrschen, sondern ein Chef soll immer fragen, was kann ich tun, damit meine Mitarbeiter einen besseren Job machen können. Und das finde ich ganz faszinierend, das ist geradezu Jesus-mäßig. Und genauso für unsere Ehen praktikabel. Also nicht, wie kann ich bestimmen, was läuft, sondern wie kann ich meinen Partner darin unterstützen, ein besserer Ehemann, eine bessere Ehefrau zu sein. Das ist ein ganz anderer Ansatz als das, was wir sonst im Alltag haben.
Ja, und ich habe so oft bei uns dieses Muster gesehen, dass einer Recht, eine oder einer Recht haben will, dass wir auf unsere Kosten kommen wollen, dass wir wollen, dass der andere macht, was ich will. Und ich sehe es bei meinen Paaren in der Paartherapie die ganze Zeit. Es geht ganz oft um dieses Kräfteverhältnis, dass einer oben stehen muss, der andere unten. Und dann dieses Ringen darum, wer darf vorangehen, wer darf bestimmen. Und dieses Bild, dass wir da einen Switch in unseren Gedanken machen sollen und in Demut den anderen höher achten als uns selbst, das steht an einer anderen Stelle in der Bibel. Das finde ich so genial, das ist aber auch wirklich eine Lebensaufgabe. Weil wir haben ja unser Ego, das wir mitbringen und das ist stark und wir fühlen uns so schnell benachteiligt. Da werden oft auch alte Dinge getriggert in uns, wenn der andere sich nicht so verhält, wie wir wollen. Herausfordernd.
Ja. Ich finde das so plausibel, weil der Gott, der in der Bibel und im Neuen Testament beschrieben wird, genau dasselbe macht. Er wird beschrieben als der Herrscher, als der Schöpfer, der alles gemacht hat, der aber dann nicht nur von oben herab sagt, so, ihr Menschen, ihr müsst jetzt hüpfen und springen, wie ich mir das vorstelle, sondern der so eine brennende Liebe zu den Menschen hat, dass er selber Mensch geworden ist in Jesus Christus. Und der hat den Menschen gedient. Muss ich mir jetzt vorstellen, dass Gott in diese Welt kommt, um den Menschen zu dienen. Das ist das Vorbild. Und vielleicht, wenn wir das sehen, fällt es uns auch leichter, von unserem hohen Ross runterzukommen. Wir könnten uns schon jeden Tag die Frage stellen, selbst wenn es uns schlecht miteinander geht, welchen Dienst kann ich dir heute tun? Oder das muss ich dich nicht mal fragen. Vielleicht weiß ich es auch und sage, einen Dienst will ich dir heute auf jeden Fall tun. Ich will nicht abends ins Bett gehen und sagen müssen, also für meine Frau habe ich heute gar nichts gemacht.
Ja, es gibt diese wunderschöne Geschichte, wie Jesus, der ja eigentlich, er ist der Gottessohn, der ist der König der Welt, wie der seinen Jüngern die Füße wäscht. Und tatsächlich erinnere mich ich mich an Szenen, eigentlich auch aus den letzten Tagen, wo du mir irgendwelche liebevollen Dienste getan hast, wo du einfach, obwohl du vielleicht selbst gern bedient worden wärst oder selbst gern verwöhnt worden wärst, wo du einfach gekommen bist und hast mich unterstützt, hast kurz mit hingefasst in der Küche oder bist hergekommen, hast mir den Nacken massiert, du hast mir eine Tasse Tee hingestellt, schon mal eingeschenkt. Also es sind die kleinen Dinge im Leben, wo wir es zeigen können. Ich habe dich im Blick, ich möchte dich höher achten, ich möchte dir einfach auch Respekt zollen und deine Bedürfnisse sehen. Das ist so schön, wenn Paare das füreinander tun. Wie können wir das ganz praktisch machen noch im Alltag? Also ein paar Beispiele habe ich gerade gesagt.
Ja, also das müsst ihr natürlich für euch selber sein. Mir ist da jetzt ein anderer Gedanke noch ganz wichtig, nämlich das ist eine Anfrage an dich persönlich. Bist du dienstbereit? Bist du dienstwillig? Bist du bereit, dich unterzuordnen? Das ist nichts, was du einfordern kannst, so nach dem Motto, naja, wir sollen ja einander dienen. Frau, jetzt dien mir mal, ja.
Und voll ätzend, wenn einer das quasi fordert und wenn einer, es gibt ja auch manchmal Menschen, die sind so devot, ne, die ordnen sich schon von ihrer Persönlichkeit her nur unter und sind so ergeben. Wenn du derjenige bist, der das immer genießt und der so gerne oben steht und sich bedienen lässt und der gerne herrscht, dann ist es genau der Punkt für dich, dass du das lernen musst, selbst deinem dienstbereiten Partner dich noch unterzuordnen und zu überlegen, wie kann ich dir Gutes tun, wie kann ich für dich da sein. Genau, denn wir wollen hier natürlich nicht irgendwelche Geschlechterrollen manifestieren, die vielleicht bei Paaren sowieso schon extrem sind, sondern das ist wirklich an euch beide die Aufforderung, so was Gegenseitiges, wirklich wie so in einem Tanz, wo man so Figuren macht und der eine ist mal unten, der andere ist mal oben und das wechselt sich aber ab.
Ja. So. Mhm. Geschlechterrollen ist eigentlich noch ein gutes Thema, da müssen wir mal eine Episode dazu machen. Mhm. Wir kommen zum nächsten, zu unserem vierten Bibelhack. Den stellen wir unter die Überschrift radikale Vergebung. Es heißt im Epheserbrief, Kapitel 4, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen geheimnisvoll, kryptisch an, meint aber, wenn der Abend kommt, wenn die Sonne untergeht, dann soll man nicht in diesem Gefühl des Zorns verharren, sondern bis dahin sollen die Dinge, die Zorn ausgelöst haben, auch wieder weitestmöglich bereinigt sein.
Da fragen mich dann manche Leute, wenn sie das hören oder diesen Vorschlag hören, dann sagen die, ja, soll ich alles unter den Teppich kehren? Muss ich immer gleich vergeben, auch wenn es mir noch so schlimm wehgetan hat? Oder wenn ich echt noch sauer bin, was soll ich dann tun?
Gute Frage, was soll ich dann tun? Also ich glaube auch nicht, dass du da mit Fingerschnippen die negativen Gefühle wegkriegst. Das ist aber eher mal so die Frage des Ansatzes, wie betrachte ich einen Konflikt? Wir haben da auch mal eine Episode dazu gemacht. Wenn ich ihn so betrachte, ich habe Recht, der andere hat Unrecht und daran wird sich auch nie was ändern, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, davon wegzukommen. Es ist immer sinnvoll, hat übrigens Jordan Peterson mal gesagt, wenn er mit seiner Frau streitet, dann ziehen wir sich zurück und jeder fragt sich, egal was der Hauptteil der Auseinandersetzung war, was war mein Anteil an dieser Geschichte, dass es so eskaliert ist, oder was war mein Anteil daran, dass wir jetzt so eine Auseinandersetzung hatten. Also jetzt mal nur ein Beispiel, damit man es ein bisschen einordnen kann. Du kommst von einem langen Arbeitstag nach Hause und ich drück dir sofort ein Gespräch rein oder schimpf noch, dass bestimmte Sachen nicht gemacht sind und du explodierst, weil du denkst, meine Güte, ich habe jetzt so hart gearbeitet und jetzt kommt der mit so einem Blödsinn. Vielleicht war es wirklich ein Versehen oder ein Versagen, dass du was nicht gemacht hast, obwohl es zugesagt war. Mein Fehler wäre jetzt gewesen, dass ich wirklich exakt den falschen Zeitpunkt rausgesucht habe, dass ich gesagt habe, ich überfalle die jetzt, obwohl die völlig erschöpft ankommt, und ich gesagt habe, ich mache das zu einem günstigeren Zeitpunkt, zum Beispiel, wenn man was gegessen hat, wenn man mal eine Stunde wieder runtergekommen ist. So könnte man da mal ein bisschen weiterkommen.
Ja, ich finde übrigens, dass dieser Vorschlag auch nicht nur ein Beziehungsvorschlag ist, sondern auch ein Seelenhygiene für jeden persönlich Vorschlag, weil wenn ich die Sonne untergehen lasse über meinem Zorn, kann ich normalerweise nicht schlafen. Der Zorn hält einen vom Schlaf ab, der Zorn hält mein Stressniveau sehr hoch, der Zorn macht, dass ich ein ganz unglücklicher Mensch bin. Und dieses Zorn loslassen, nicht grollend in die Nacht gehen, ist eigentlich ein ganz, ganz super Vorschlag, um eben Frieden zu finden. Wir haben da auch Folgen dazu gemacht, da gäbe es natürlich ganz viel dazu zu sagen, aber wenn es nur ist, dass du sagst, ich lege meinen Zorn ab, ich möchte dem anderen das nicht nachtragen, wir müssen da noch was klären möglicherweise. Das heißt nicht, der Konflikt ist schon geklärt. Ja. Aber ich will nicht wütend auf dich sein, sondern ich möchte vielleicht sogar auch dir unterstellen, dass du wahrscheinlich das nicht total böse gemeint hast. Also so ging es mir manchmal, dass ich einfach so wütend war, weil ich dachte, das hat er mit Absicht gemacht oder der hat mich überhaupt nicht im Blick gehabt. Aber ganz oft habe ich dann im Nachgang gesehen, ja, du hattest einfach selbst gerade den Kopf so voll mit anderem oder warst gerade irgendwie halt nicht so in Gedanken bei mir, wie du es vielleicht hättest sein müssen, aber das bin ja ich auch nicht immer.
Ist eigentlich ein interessanter Zusammenhang, fällt mir jetzt auf, zwischen dem Punkt, den wir vorher genannt haben, wenn wir im Groll sind und sagen, der andere war jetzt ganz böse und so weiter, dann stellen wir uns in gewisser Weise auch über den anderen. Das kann auch mal berechtigt sein, denn der andere macht dann auch mal wirklich schlimme Fehler. Nur wenn wir diesen Ansatz haben, uns unterzuordnen und zu sagen, ich will dienen, dann würde da auch dazugehören, wenn ich dienen möchte, dann möchte ich fragen, wie können wir das deeskalieren, wie kriegen wir das Problem aus der Welt, anstatt nur so da zu hocken mit verschränkten Armen und zu sagen, du hast es verbockt. Du musst es wieder in Ordnung bringen.
Ja, also wir machen hier natürlich keine allgemeinen Megaprinzipien draus, sondern das sind so Tipps für euren Alltag, für die normale Beziehung, wo natürlich ganz gravierende Dinge vorgefallen sind. Da kann das zum Beispiel auch gelten, dass erstmal eine Distanz wichtig ist oder dass ein Aufarbeiten irgendwo wichtig ist. Das ist sowas für das Tägliche. Wir tragen einander die Dinge nach oder das Tägliche. Boah, ich habe mich heute über dich geärgert, weil du den Abwasch hast stehen lassen oder weil du mir... Ich hatte gerade geputzt und du bist mit deinen Dreckschuhen wieder durchgelaufen. Oder du hattest eingekauft und hast überhaupt vergessen, mir mitzubringen, was ich dir gesagt hatte oder so. Also solche Dinge.
Du sprichst klar von unserer Ehe.
Ja, genau. Über solche Dinge sollen wir nicht grollen und dem anderen nachtragen, sondern sollen wir gnädig sein und den Groll beseitigen abends. Einander zusprechen, hey, ist okay zwischen uns vielleicht?
Ja. Mhm. Genau, also wenn ihr Groll habt, dann... Und es nagt an euch, dann macht Stopp, macht eine Pause, könnt auch vereinbaren, könnt sagen, du, ich bin gerade echt wütend, lass uns darüber später reden, die Stopptaste drücken. Dann aber auch ein Zeichen zu geben, zu sagen, eigentlich bist du mir wichtiger als dieser Streit. Ich suche da wieder das Gespräch mit dir, deswegen die Stopptaste, die darf nicht festgeklemmt werden, sondern die muss dann auch wieder gelöst werden, am besten innerhalb von 24 Stunden. Mhm. Und was ihr wirklich immer wieder tun solltet, ist, dass ihr Schuld eingesteht, dass ihr einfach sagt, oh, es tut mir leid, ich habe da einen Fehler gemacht oder du hast recht, ich hätte das und das tun sollen. Und dahinter darf kein Aber kommen. Weil dann gerät man wieder in Rechtfertigung. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber eigentlich bist doch du dran schuld, weil ich konnte eigentlich gar nicht anders. Also gebt es einfach zu, dass ihr auch mal was verbockt, sagt Entschuldigung, ohne Wenn, ohne Aber. Und das tut der Beziehung unheimlich gut, tut dem Partner gut.
Sehr schön, sehr schön. Unser nächster Punkt.
Schon der letzte.
Der letzte. Oh, da geht es um die Macht der Worte.
Oha.
Das ist das Buch der Sprüche in der Bibel. Da steht, also ich würde sagen, der Ton macht die Musik. Da steht, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Gibt es übrigens in der Bibel auch noch viele andere oder verschiedene andere Verse, die darüber sprechen, was wir mit unserer Zunge alles anrichten können und was für ein mächtiges Organ unsere Zunge ist.
Und wo merkst du das mehr als... In der Ehe, mit dem Menschen, dem du wahrscheinlich eher mehr sprichst als mit anderen Menschen, eigentlich hoffen wir das sogar, aber da kann halt so viel schief gehen. Du sagst Sachen, du sagst sie vielleicht so, wie du es nicht hättest sagen sollen, aber es rutscht dir was raus, der andere hört Dinge, die du gar nicht gesagt hast, weil du vielleicht hättest doch nochmal bedächtiger formulieren müssen. Ihr wisst ja, ich habe ein bisschen loses Mundwerk, da hat meine Frau auch schon manchmal drunter leiden müssen. Und ich habe schon manchmal Witze auf ihre Kosten gemacht, die fand sie überhaupt nicht lustig. Und wenn sie es nicht lustig findet, dann müsste ich sie mir eigentlich auch verkneifen.
Es könnte natürlich jemand denken, naja, ich bin doch so schön schweigsam, dann ist es ja ganz wunderbar. Weil ist Schweigen dann besser als Reden?
Ich glaube es eigentlich nicht. Die Ehe ist nicht zum Schweigen da. Und unsere schlechtesten Zeiten hatten wir, wenn wir uns angeschwiegen haben, oder?
Ja, es gibt ja auch das Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
Ja,
aber eben, das gilt nicht für die Ehe, dass ihr... wenn ihr nicht miteinander redet, dass ihr es dann gut macht, weil wenn du nicht mit mir redest, dann ist es meistens ein Zeichen, dass ich dir entweder gerade egal bin oder dass du sauer bist auf mich und dich zurückziehst oder dass du Angst vor mir hast oder was auch immer.
Na, das habe ich sowieso immer. Da, ob ich rede oder nicht, die Angst ist immer ein ständiger Begleiter.
Zu Recht.
Okay.
Ja, natürlich, es geht darum nicht, sondern es geht darum, dass wir lernen, konstruktiv miteinander zu reden, dass wir die Zunge als Werkzeug zum Aufbau unseres Gegenübers nutzen, dass wir ermutigen, Mut machen zum Leben dem anderen.
Ganz
also
genau.
Gute Worte aussprechen, liebende, heilsame Worte.
Und das ist eigentlich auch schon wieder die Frage des Ansatzes, wie begegne ich dir wertschätzend, dann sage ich dir auch wertschätzende Dinge, dankbar, dann danke ich dir auch für viele Sachen. Also wenn ihr in eure Tagesgespräche viel mehr solcher Elemente, Ermutigung, Wertschätzung, Dankbarkeit einbaut, dann macht ihr mit eurer Zunge wirklich was zum Leben, was Heilsames, was eurer Ehebeziehung total gut tut.
Ja, und eben wenn da steht, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, dann denken wir auch, oder ich denke an die apokalyptischen Reiter, die John Gottman nennt, die Todesboten der Paarbeziehung. Und da ist einer der hässlichsten, ist die Verachtung, dass ich eben so verächtlich rede über dich. Boah, du kriegst doch gar nichts hin. Oder ja, ist wieder typisch, dass du, also so dieses immer und nie, dass du mal wieder nicht und dass du nie mich im Blick hast, dass du nie das machst, was ich will, dass du immer das Zeug rumliegen lässt oder immer zu spät kommst oder was auch immer.
Genau, Verachtung. Wir haben zu den apokalyptischen Reitern auch eine Folge gemacht. Wir verlinken das. Dann seht ihr das und könnt da auch mal reingucken. Also unterschätzt es nicht. Es ist nicht egal, was wir sagen. Und umgekehrt spürt man es ja auch, dass einen Satz plötzlich verletzt. Manchmal vielleicht gar nicht absichtlich, dass ein Satz eine Erinnerung weckt, ein schlechtes Gefühl von früher. Also wir hatten ja schon manchmal das Beispiel, du sagst irgendwas gut gemeint und mich erinnert es an irgendeine Erziehungssituation, wo ich der kleine Junge bin, der von seiner Mutter oder von einem Lehrer oder von sonst jemand gemaßregelt wird. Auch da spielt die Zunge echt eine wichtige Rolle. Also so bedachter oder heute sagt man achtsamer miteinander zu reden, das ist schon sehr hilfreich, damit wir zum Leben reden und nicht zum Tod.
Ja, und eben überhaupt miteinander reden, aber aufbauend reden. Ich finde, da spielt übrigens auch der Tonfall und die Haltung eine starke Rolle. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber wenn Leute zwar denken, sie sagen ja was Nettes oder was Neutrales, aber es kommt mit so einem abwehrenden oder so einem harten Tonfall, kann es auch total schädlich sein.
Ja.
Ja.
Gut, also überlegt euch, was könnt ihr heute Positives sagen, das eurem Partner und damit eurer Ehe gut tut. Das waren unsere 5 Bibelhacks.
Ja, also eigentlich zum 5. hätte ich auch gern noch gesagt, sag, überleg dir doch ganz konkret, wenn du sagst, Mensch, ja, ich sag viel zu wenig Ermutigendes, freundliches Aufbauendes, dann überleg dir heute 3 Wörter oder 3 Sätze, die du dem anderen sagen möchtest, womit du ihm irgendwas Aufbauendes zukommen lässt, irgendwas Nettes. Also, dass es ganz praktisch macht. Diese 5 Bibelhacks sind wirklich Praxis für den Alltag. Eure Ehe ist euer Bund, also denkt dran, dass ihr diesen Bund auch pflegt, an diesem Bund festhaltet und überlegt euch, ob ihr euer Firmenmeeting macht, mit dem ihr guckt, was gehört zu unserer Eheholding, was ist da dran als nächstes. Dann haben wir über die Agape-Liebe gesprochen und haben euch erklärt, wie wichtig es ist, dass wir, wie es im Korintherbrief steht, im 1. Korinther 13, dass auch wir langmütig, liebevoll, geduldig, hoffnungsvoll miteinander umgehen und Liebe praktisch wird. Dann haben wir darüber gesprochen, dass wir uns einander unterordnen sollen und nicht um das Kämpfen, um Macht kämpfen sollen in unserer Ehe. Wir haben über Vergebung gesprochen, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Und wir haben über die Macht der Worte gesprochen. Wie mächtig ist unsere Zunge und wie gut können wir einander tun durch Ermutigung.
Gut, das Wow der Woche, ihr werdet es kaum fassen, steht auch in der Bibel. Wir haben nach einem Bibelvers gesucht, der einen Aspekt zum Vorschein bringt, den man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat und haben was ganz Spannendes gefunden im 5. Mosebuch. Da steht als Anweisung, wenn jemand sich kurz vorher eine Frau genommen hat, soll er nicht mit dem Heer ausziehen und man soll ihm nichts auferlegen. Er soll frei in seinem Hause sein, 1 Jahr lang, dass er fröhlich sei mit seiner Frau, die er genommen hat. Was für ein spannendes Gesetz oder eine spannende Regel, die sagt, Schonfrist im 1. Jahr der Ehe, da habt ihr Zeit für euch, da könnt ihr euch aufeinander einlassen. Die Paare waren ja normalerweise früher vorher nicht zusammen. Das heißt, da hat die echte Kennenlernphase, wie es im Alltag ist, überhaupt erst begonnen. Und da wurden die so geschont, dass man den Mann nicht mal mit zum Heer abschleppen durfte. Der war vom Wehrdienst befreit, damit er sich um seine Frau kümmern kann. Ich vermute, es gab auch noch Interesse daran, dass bald ein erstes Kind gezeugt wird. Da hat er ja dann auch ein bisschen mehr Zeit dazu. Aber ich finde es so eine freundliche Regel, dass der Ehe auch in der Bibel gerade am Anfang so eine Priorität gegeben wird, damit sie gelingen kann. Und ich finde, es sind jetzt unglaublich freundliche Anweisungen.
Total schön. Hey, vielleicht hast du jetzt überlegt, Mensch, diese Folge wäre doch für ein anderes Paar auch gut. Überleg doch mal, wen du mit dieser Podcast-Folge ermutigen könntest, indem du sie einfach weiterleitest und jemand anderen einlädst, auch Teil der Community hier zu werden. Wir freuen uns über euch.
Denn dann erfährst nicht nur du, sondern auch die Person, der das weitergeleitet hast.
Da geht noch was. Wake up the sun, you're shining bright. Step out, the world is in your sight. Grab your shoes, let's hit the road. Feel the rhythm, lighten your load. Get moving, don't miss the beat.